Fuppes und Rap mit Sebastian Schorre. Viel Spaß.
Here we go again.
Here we go again, ganz genau. Ja, Marvin, ich freue mich, dass wir hier nochmal ansetzen können und wir am Ende von deiner ersten Tätigkeitsphase beim FSV Zwickau angekommen sind. Ist das richtig formuliert, kann man das sagen? Oder war es für dich gar kein richtiges Ende, weil du schon wusstest, wie es weitergeht?
Nein, du kennst mich ja. Ich bin ja immer ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch gewesen. Also von daher weiß ich immer irgendwo am Ende, was ich mache und was dann auf mich zukommen wird. Alles kann man nicht irgendwo wissen. Da braucht man auch ein bisschen das gewisse Feingefühl dafür, auch die gewisse Ruhe. Aber ansonsten, wie du mich kennst, ich wusste schon da, was da auf mich zukommen wird und was da so in der Zukunft eben vor meinen Füßen landen wird.
Und dann hast du ja eigentlich auch einen Schritt gemacht, der grundsätzlich bei dir nicht so unbekannt war, nämlich du hast dich wieder vom Markt dann zugewandt, ne?
Ja, richtig, genau. Ich kann mich daran erinnern, die Corona-Zeit war extrem anstrengend, auch bei uns im Verein damals beim FSV Zwickau. Keiner wusste genau, es war Neuland für viele, wo es hingeht. Wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht, haben uns ja auch die coolsten Geschichten zusammen mit der Fanszene einfallen lassen, haben da viele Dinge bewirkt. Wir haben auch eine virtuelle Zugfahrt in Anlehnung an die Vereinsgeschichte vom FSV Zwickau kreiert, haben, glaube ich, damals knapp 75.000, also online Fahrkarten verkauft und haben da natürlich auch deutschlandweit natürlich da auch zeigen können, dass wir nicht nur ein familiärer Verein sind, sondern auch ein kreativer Verein zusammen mit der Fanszene. Und ja, wenn man dann viele Dinge macht Etablierung von Autokinos, wir haben dort Spiele, haben wir damals live gestreamt und tatsächlich kam dann eben die Anfrage ausmalen. Und da schließt sich eben wieder der Kreis, warum das Thema Netzwerken so wichtig ist. Die damaligen Personen, die ich wiederum bei St. Pauli damals während meines Praktikas kennengelernt habe, haben mich zum Vermarkter Sport 5 letztendlich gelotst. Und genau deswegen bin ich dann bei Sport 5 genannt, um sogar konkreter zu werden, genau bei Bayern 04 Leverkusen im Vermarktungsteam. Und da war es natürlich schon cool, von Liga 3 in die Bundesliga zu fliegen.
Und du warst auch deswegen wieder so in der engeren regionalen, in deiner Heimat quasi, zumindest in der Ecke. War das gewünscht? War das so nach längerer Zeit im Osten dein Ziel, dass du auf jeden Fall wieder in den Westen zurückkommst? Oder ist das mehr so ein Gelegenheitsding gewesen?
Ja, die Anfrage kam sehr überraschend. Ich bin damals angerufen worden. Ich bin gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich habe das damals bejaht. Wir haben damals, ich glaube, 2-3 Wochen hatten wir miteinander gesprochen, verhandelt und habe mich natürlich dann auch schon wieder auf die Heimat natürlich gefreut. Ja, wieder zurück zum bekannten Freundeskreis, zurück zur Familie. Von daher war das für mich damals eben genau die richtige Entscheidung, alles einzutüten und mit Sack und Pack wieder zurück ins beschauliche Ennepetal zu ziehen.
Und in die nicht so beschauliche Bundesliga. Für Menschen, die die Unterschiede zwischen den Ligen jetzt nicht so ganz genau auf dem Schirm haben. Dritte Liga, erste Liga, wie würdest du den Unterschied einschätzen? Wie groß ist dieser Quantensprung? Ist das eine ganz andere Welt? Wird da auch nur mit dem klischeebehafteten Wasser gekocht? Oder sind das ganz andere Universen, in denen sich die Ligen, die nur zwei Ligen auseinander sind, im Prinzip bewegen?
Ja, also es ist natürlich, ich kann mich daran erinnern, man fährt vor, man sieht dieses riesengroße Emblem Bayern 04 Leverkusen, man geht in die Geschäftsstelle rein, man wird empfangen, man wird abgeholt. Das ist natürlich, das fühlt sich sehr besonders an und ich kann mich noch daran erinnern, das war was ganz Besonderes. Ja, das war ein anderes Universum, zahlenmäßig sowieso. Auch damals das, was wir im Sponsoring erzielt haben, da waren 4-5 Universen, die dazwischen lagen. Aber irgendwann, wenn du dich einarbeitest und dann auch ein Lukas Radetzky, ein Rudi Völler, ein Fernando Caro häufiger siehst, ein Dr. Bernd Schröder, der jetzt auch vor kurzem als Aufsichtsratsvorsitzender auf Schalke man hat sich ja, glaube ich, getrennt So ist das offizielle Statement. Wenn man schon mit diesen Leuten zusammenarbeitet, ja, dann ist es am Anfang was Besonderes, aber es weicht irgendwann auf. Und wenn man dann am Pissoir nebeneinander steht, dann, ja, mein Gott, dann ist es halt eben ganz, ganz normal. Und das weicht auf.
Also die Unterschiede gab es auf jeden Fall. Kann man das mal so in Zahlen oder in Beispielen benennen? Natürlich sind die Personen größere, außer natürlich bei FSV Zwickau mit Ronny König, ist klar, der ist natürlich der King. Aber Rudi Völler hast du gerade schon genannt, das sind natürlich Lukas Hadecki als Torwart, als trinkfester Torwart natürlich auch bekannt. Da kann man schon mal häufiger nebendran am Pissoir stehen. Aber du weißt, was ich meine. Das sind natürlich andere Personen, andere Summen. Kannst du da mal irgendein halbwegs logisches Beispiel nennen, was das für Dimensionen sind?
Ja, also vermarktungstechnisch in dem Bereich, wo ich mich ja dann schwerpunktmäßig dann aufgehalten habe beruflich, das waren mal eben rund 20 Millionen Euro mehr. Und das ist natürlich dann schon eine krasse Hausnummer, vor allen Dingen, wenn man dann mit 6, 7 Mann eben in diesem Vermarktungsteam arbeitet und eben so viel Geld generiert. Also von daher, es ist schon, leider ist es ja ein Bereich von vielen. Also da kommt das Merchandise-Geschäft mit dazu, es sind Abermillionen, die da wieder on top kommen. Das ist das Thema Ticketing, da kommen auch wieder Millionen dazu. Es sind allein die Fernsehgelder, die mit dazu kommen. Also wenn man das Gesamtpaket am Ende einfach sich mal betrachtet, dann sind da schon irgendwo knapp 100 Millionen Euro Unterschied, die da plötzlich im Raum stehen.
Bei Spielern, wenn sie Ablöse kosten, dann werden die häufig gefragt oder wurden vor ein paar Jahren noch ein bisschen häufiger gefragt. Mittlerweile scheint das irgendwie schon wieder Normalität zu sein bei Ablösen im 50 Millionen bis 100 Millionen Bereich. Ob sie das als Belastung empfinden, dass sie so viel Geld gekostet haben. Hast du bei dem Unterschied von Zwickau nach Leverkusen auch nochmal einen Unterschied gemerkt, was die Zahlen angeht, dass man ein bisschen, ich meine, du bist in dem Studium mit sehr vielen Zahlen konfrontiert worden, aber hat man Respekt vor Zahlen, gerade wenn sie diese Höhe erreichen?
Ja, also vor allen Dingen gut, ich würde mal sagen, man hat noch einen anderen Bezug dazu, wenn man in der Verantwortung steht. Das waren wir damals als Vermarkter natürlich grundweit schon, dass wir irgendwo auch dann gewisse Einnahmen generieren mussten. Aber wie gesagt, es ist dann schon irgendwann, man nimmt es als selbstverständlich an. Aber genau wie du es gesagt hast, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatten wir eine Pandemie. Da haben alle gesagt, Mensch, du kannst es nicht mehr weitergehen. Höher, schneller, weiter. Wir müssen mal wieder grundlegend wieder zur Basis finden. Naja, wir haben jetzt, heute haben wir jetzt den 9. Oktober 23. Ich habe das Gefühl, es ist alles wieder normal. Also es ist selbstverständlich, man zahlt wieder 80, 90, 100 Millionen Euro für einen Spieler. Und da sieht man einfach, dass man da auch ja nicht mehr wirklich irgendwo auch mal vieles überdacht hat. Also jetzt die Weltmeisterschaft, die auf 3 Kontinenten gespielt wird, deutsche Nationalmannschaft, die jetzt für ein paar Spiele irgendwo in die USA reisen. Also es sind viele, viele Dinge. Man hat da irgendwo die Basis verloren und das ist aber leider, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, wenn man in so einem Umfeld arbeitet, dann ist das irgendwann, man denkt anders. Also ich kann mich an Zeiten beim FSV Zwickau erinnern, da konnte ich jetzt nicht mal eben für Marketingaktivitäten 500 Euro ausgeben. Naja, mein Gott, da hat man mal eben 40.000, 50.000 Euro gezahlt, wenn die Spieler irgendwelche neue Maßanzüge benötigt haben, um irgendwo in die Champions League oder in Europa League irgendwo im Flieger zu sitzen. Das hat man halt eben gemacht. Und das ist halt eben, man, wie gesagt, je weiter man unten in diesem Profibereich arbeitet, desto mehr hat man auch irgendwo dieses Gefühl zur Basis, werteorientierter zu arbeiten. Wenn du halt da ganz oben in der Bundesliga arbeitest und es geht um viele, viele Millionen Euro, dann geht es immer darum, wie kann ich das Geld einsetzen, um eben mehr rauszumachen. Das ist in der dritten Liga nicht so ganz immer auf der Tagesordnung.
Weil der Kampf gegen das aktuelle Problem, nämlich ja in der dritten und der vierten Liga sicherlich auch das finanzielle Überleben ja so groß ist. Große Frage jetzt vielleicht auch, was hat man in der Vergangenheit deiner Meinung nach falsch gemacht, dass diese Lücken zwischen diesen Ligen immer noch so groß sind? Also ist es überhaupt gar nicht gewünscht, dass ein Darmstadt oder Braunschweig vor 10 Jahren, glaube ich, Durchmarsch macht aus Liga 4 bis in Liga 2 oder aus Liga 3 bis in Liga 1? Jetzt aktuell sind es eher Vereine wie Arminia Bielefeld, die den direkten Durchmarsch von Liga 1 in Liga 3 gemacht haben. Vereine wie Hertha, Schalke tun sich aktuell extrem schwer nach dem Abstieg. Da ringen doch eigentlich alle Alarmglocken, weil wir möchten ja schon auch als, ja, wenn man das so sagen kann, das Fußballromantikerherz möchte ja auch eher Vereine wie Hertha oder Schalke oder auch Hamburg in der Bundesliga haben, als vielleicht Heidenheim oder weiß ich nicht, Darmstadt von mir aus. Wobei Darmstadt nehme ich da ein Stück weit raus, aber du weißt, was ich meine.
Ja, definitiv. Also man sieht ja eben diese großen Vereine, der HSV jetzt seit vielen, vielen Jahren in der zweiten Liga, Schalke 04 wird es auch nicht schaffen, Hertha genau die gleichen Probleme. Warum? Weil diese Vereine es meiner Meinung nach auch nicht schaffen, wirklich nachhaltige Strukturen aufzubauen. Dieses Umfeld ist so unruhig und diese Fehler sind ja jetzt nicht vor ein paar Tagen gemacht worden, sondern das sind ja auch teilweise sehr große Managementfehler, die sind halt eben vor 3-4 Jahren gemacht worden. Und das holt einen dann irgendwann natürlich auch ein. Natürlich, Fußball ist ein Tagesgeschäft, das betrifft aber eben nur die 11 Feldspieler, die irgendwo dann letztendlich auf dem Fußballfeld stehen. Ansonsten, ich bin halt ein großer Freund davon, auch mal die Überlegung anzustellen, das haben viele andere ja auch schon gemacht, um diese Schere tatsächlich nicht breiter werden zu lassen, sondern wieder schmaler lassen zu werden, ist es meiner Meinung nach ungemein wichtig, die dritte Liga in die DFL mit einzugliedern. Eine einheitliche Vermarktungsstruktur auf die Beine zu stellen. Man sieht, der DFB als Dachverband kann meiner Meinung nach nicht der größte Player auf dem deutschen Fußballmarkt sein und gleichzeitig noch für den Ligabetrieb verantwortlich sein. Und das sind halt eben strukturelle Fehler, die wahrscheinlich gesehen werden, aber wahrscheinlich nicht von diesen alten grauen Menschen, die beim DFB irgendwo sitzen. Natürlich habe ich da schon die Hoffnung, dass vielleicht auch ein Andreas Rettig auch da irgendwo vielleicht nochmal in naher Zukunft vielleicht nochmal Einfluss nehmen wird. Es geht einfach darum, und ich kenne ja diese Probleme auch in der dritten Liga, bist du halt eben darauf aus, Mannschaften, die von Liga 2 in Liga 3 runterkommen, haben halt eben 6-7 Millionen Euro Puffer mehr. Das heißt, die spielen automatisch natürlich weit mit oben. Es gibt andere Mannschaften wie Dynamo Dresden, die haben wiederum auch strukturelle Schwierigkeiten, meiner Meinung nach, im Umfeld, was natürlich auch gigantisch groß ist, wo aber auch vielleicht leider zu wenig gemacht wird. Mhm. Und kleinere Mannschaften, da sind wir mal wieder beim Beispiel Wuppertaler SV, da fehlt mir gerade irgendwie aktuell so ein bisschen die Faszination, wie soll so ein Verein sich im Profifußball irgendwie etablieren, weil die Schere einfach in den letzten Jahren zu groß geworden ist. Also meiner Meinung nach eine Eingliederung der dritten Liga mit in die DFL, eine einheitliche Vermarktung zu schaffen, zu generieren. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass man auch letztendlich mehr Geld für die Drittliga-Vereine, aber auch eben tatsächlich, da will ich auch noch drauf hinaus, man kann jetzt nicht nur von der dritten Liga sprechen, sondern man muss auch ein Konstrukt finden, eben für die Regionalliga und für die anderen Ligen unterhalb, von Oberliga bis Landesliga. Von daher weiß ich nicht, ich hätte auch dieses Investorengespräch, was mal bei der DFL mal auf dem Tisch lag, ja, man hätte es vielleicht einfach mal ausführlicher besprechen sollen, man hätte es transparenter besprechen können, weil ich glaube, das war ein faszinierender Ansatz, mal darüber nachzudenken, was bringt dieser Investor für Strukturen und wie kann der Amateurfußball davon profitieren, aber leider Gottes, das ist auch wieder ein Fehler, da wollten zu viele Einzelpersonen mitmischen und irgendwie anderen Vereinen was aufschwatzen. Und das führt halt eben genau dazu, dass dann letztendlich ganz, ganz viele Vereine dem abgelehnt haben.
Hat das auch was mit Informationsstrukturen zu tun? Also, dass einfach nicht alle Leute gleich serviert bekommen, was für sie dabei rauskommt? Jeder kauft ja, das ist ja dieser Klischeesatz, jeder kauft ja seinen Vorteil. Regionalliga-Top-Team-Vereine wie jetzt Fortuna Köln, Wuppertal in der Westliga, Alemannia Aachen und so weiter, die wollen ja auch hören, was kann da positiv für uns rauskommen. Die stimmen natürlich im Endeffekt nicht mit ab, aber die können ja trotzdem Stimmung für oder gegen etwas machen. Und wenn man gerade jetzt über eine Reichweite redet, dann übersteigt ja eine Reichweite von einem Viertligisten auch gerne mal die von einem Zweitligisten, je nachdem, wen man da nimmt. Das hat ja schon auch einen Einfluss. Also ist da vielleicht einfach so ein Problem in der Informationspolitik abgelaufen?
Ja, definitiv. Definitiv. Man hat einfach mit den vorliegenden Informationen hat man nicht offen und transparent, ist man damit nicht umgegangen. Und genau das führt halt eben dann auch zu Unmut. Und ich finde, ich bin auch ein Freund davon, immer offen, ehrlich miteinander zu kommunizieren, damit eben solche Fehler genau nicht passieren und man wirklich dann auch einen Weg findet, ein Konzept zu finden, wo auch alle Vereine sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren und dem kann ich auch zustimmen. Und das hat man aber leider nicht getan. Und deswegen haben da gewisse Informationen waren immer nur an der obersten Stelle schwebend und sind nicht vernünftig weitergegeben worden.
Lass uns da einen kurzen Cut machen und nochmal in deine Vita zurückkommen und zurück in deine Vermarktertätigkeit zu der Zeit. Du hast schon davon gesprochen in der ersten Folge. Was macht man überhaupt in so einer Vermarktungsagentur? Was sind da die Aufgaben? In der Bundesliga geht es um andere Summen. Es geht um andere Personen natürlich auch, die man dazu bespielen hat. Was aber natürlich, glaube ich, sich nicht ändert an sich, ist, dass es schon auch ein menschliches Business in der Hinsicht ist, als dass man mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitet, auch immer im Gespräch gut klarkommt. Ist das eine andere Form von Gespräch, wenn es da um 15 Millionen oder um 10 oder um 2.000 Euro geht bei einem Kleinstsponsor?
Ja, also natürlich ist auch die Art und Weise, wie man auftritt und wie man mit den Menschen umgeht, immer sehr entscheidend. Das trifft aber auf viele, viele andere Branchen auch zu. Aber natürlich, es gibt ja kein Unternehmen von heute auf morgen einfach mal ein paar Millionen Euro aus dem Sportsponsoring, weil sie sagen, okay, das bringt mir was. Sondern so etwas wächst über viele, viele Jahre. Barmenia zum Beispiel, bestes Beispiel, die haben ja auch sehr lange darüber Gedanken gemacht, macht es Sinn, das Hauptsponsoring bei Bayern für Leverkusen einzugehen? Wie können wir uns damit identifizieren? Und so weiter und so fort. Da werden sehr, sehr viele Gespräche im Hintergrund geführt. Und natürlich, und so hab ich's auch erlebt, wenn man offen, ehrlich auch mit seinen Partnern kommuniziert, natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal das kleine Goodie abwirft, dann können auch mal gewisse Vertragsgespräche einfacher werden. Und natürlich könnte man dann auch im nächsten Deal, so habe ich es auch mal erlebt, stehen dann plötzlich mal 300.000 Euro mehr im Raum da. Mhm. Die holt man sich dann einfach ab.
Weil es dann Pflege ist und weil vielleicht auch das Gesamtprodukt so attraktiv geworden ist mit all den Goodies drumherum, die geliefert worden sind, dass man sich das doch schöner vorgestellt hat, als das vielleicht zuerst angepriesen worden sind, oder?
Ja, definitiv. Also es ist ja so, auch Partner, es gibt ja gewisse Partner, die wollen täglich angerufen werden. Es gibt andere Partner, die sagen, ja, melde dich bitte alle 2-3 Monate. Und man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln, wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie muss ich mit ihm sprechen? Was will der von mir? Will der von mir detaillierte Informationen hören? Habe ich jemanden, der überhaupt gar nichts hören will? Der bucht seit vielen Jahren immer nur das Gleiche und lässt sich auch nicht überreden. Und von daher, ja, es ist schon tatsächlich so. Also der Umgang macht am Ende vieles aus.
Und trotzdem kann der 2.000 Euro Sponsor mehr Betreuung gebrauchen, vielleicht manchmal, als der für 50 oder 100.000.
Ja, oder mal für 1,2 Millionen Euro.
Ja.
Auch schon
erlebt.
Natürlich, das sind dann natürlich diese alteingesessenen, häufig dann VIP-Dauerkartenbucher, die seit 20 Jahren immer am selben Tisch sitzen wollen und
richtig.
Wenn sie aber mal irgendwann mal dann nicht mehr noch sitzen können, weil der Spielerbereich etwas größer gezogen wird, oder die Waldfee, dann ist erstmal, da liegt eine Kündigung auf dem Tisch, dann wird gedroht. Aber dann irgendwann ist es dann doch so, dass man sagt, ach Mensch, der Platz hier am Fenster ist doch eigentlich ganz schön.
Kann man auch noch schön rausgucken. Ist wahrscheinlich in Leverkusen auch kein schlechter Ausblick. Du hast die Tätigkeit beim Vermarkter aber gar nicht so lange gemacht. Irgendwann gab es dann doch nach Corona nochmal einen Anruf aus Zwickau. Oder wie ist das vonstatten gegangen?
Ja, tatsächlich. Also ich war ja dann knapp anderthalb Jahren war ich für Sport 5 tätig. Habe dann in der Zeit auch viele Leute kennengelernt. Wie gesagt, ich war ja nicht nur für Bayern und für Leverkusen tätig, sondern wir haben damals das Hauptsponsoring für Schalke 04 damals akquiriert. Ich war bei Hannover 96, ich war beim Basketballer vom FC Bayern München, bei Hertha und sonst wo alles und habe natürlich den FSV Zwickau auch weiterhin verfolgt. Habe auch gemerkt, dass es da doch auch im Umfeld Querelen gibt, die sind normal. Das hat man bei größeren Vereinen mal mehr, mal weniger. Bei kleinen Vereinen kommt es dann doch auch mal häufiger vor. Und ja, tatsächlich dann eines Tages, als dann ich in der Presse gelesen habe, dass damals das Geschäftsführer-Trio dann seine Ämter niederlegt, habe ich dann natürlich mal das Telefon geschnappt, habe den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, den Ingo Kosava, angerufen. Nicht, weil ich gallig war, auf diesen Job dort oder sonst wie irgendwie zurückzukehren, sondern man muss dazu sagen, ich hatte damals für Bayern und für Leverkusen Premium-Sponsor akquiriert. Ich habe in der letzten Saison bei Hannover 96 das Ärmelsponsoring verkauft. hatte so noch ein paar coole Deals noch geschlossen. Ich hatte jetzt nicht den Drang, ich war wieder zurück in der Heimat, aber dann tatsächlich, ich habe angerufen, habe dann auch den Ingo auch relativ schnell dann auch erreichen können, habe ihm mal zugerufen, Mensch, wenn ihr Hilfe braucht, wenn was ist, lasst uns gerne mal sprechen und vielleicht kann ich euch auch aus der Ferne helfen. Und ja, dann hat man mal immer mal wieder miteinander telefoniert, man hat gesprochen und dann hatte sich dann damals eben auch eine neue Führung ergeben. Und diese neue Führung kam dann tatsächlich auf mich zu und sagte, Mensch, wir trauen dir auch den Geschäftsführerposten zu. Und da war ich natürlich direkt auch begeistert, weil ich war da noch 28 Jahre, Profifußball, Geschäftsführerposition. Da habe ich mir natürlich nicht lange überlegen müssen, sondern habe mir gedacht, Mensch, das ist vielleicht der nächst logische Schritt, den ich machen muss. Und habe dann tatsächlich meinen Sack und Pack wieder einmal in den LKW geschmissen und bin mit einem 7,5-Tonner wieder Richtung Zwickau.
Und dann in dieser sehr neuen Rolle, wie kann man sich die Gespräche vorstellen? Also dir wurde direkt dieser Geschäftsführerposten angeboten, weil man dich kannte, weil man natürlich auch wusste, wie du vor Ort vernetzt warst, weil man wahrscheinlich auch gesehen hat, was du in der Zwischenzeit noch gemacht hast. Wie war das Gefühl, mit den gleichen Leuten oder auch vielleicht mit anderen Leuten dann nochmal über diesen Posten zu reden? Weil du hast ja gerade selber gesagt, dein Ziel war es ja gar nicht. Du hast jetzt keine Initiativbewerbung geschrieben.
Ja, richtig. Ich hatte ja damals schon das Problem, in der ersten Zeit beim FSV Zwickau, ich war als Marketing-Mitarbeiter angefangen. Das heißt, man ist eher unten angesiedelt, bin ja dann Geschäftsstellenleiter geworden. Und dann eben ein paar Jahre später komme ich zurück und bin Geschäftsführer. Das sind natürlich dann viele alteingesessene Mitarbeiter, die dann natürlich auch erstmal sich wahrscheinlich gedacht haben, Mensch, jetzt kommt dieser junge Schnösel aus NRW, kommt wieder zurück, was will der eigentlich hier? Und so bin ich menschlich auch geprägt worden. Ich bin kein herablassender Mensch, sondern ich versuche immer mit Kommunikation eben meine fehlende Erfahrung irgendwo wettzumachen, um mir viele Meinungen ranzuholen und mir daraus ein Meinungsbild entsprechend dann auch zu gießen. Und deswegen war es damals nicht einfach, auch nicht in der Fanszene, das weiß ich, weil es gab dann eben diesen lauten Knall. Es war damals, dass die beiden Geschäftsführer Tobias Lege und Thoralf Wagner waren über viele, viele Jahre beim FSV Zwickau, haben damals den Verein auch mitbegleitet von der Regionalliga, also den Aufstieg in die dritte Liga, haben natürlich auch versucht, diese Strukturen aufzubauen. Und wenn diese zwei Personen dann von heute auf morgen dann plötzlich weg sind, dann herrscht natürlich erstmal viel Unruhe im Umfeld. Und dann muss man sich einfach mal vorstellen, und dann kommt ein 28-Jähriger und bekommt plötzlich diese Position. Da war natürlich auch schon im Umfeld eine gewisse Unruhe da. Ich habe auch gemerkt, dass viele auch wahrscheinlich gedacht haben, ja, lass den mal machen, das geht sowieso irgendwann wahrscheinlich in die Hose. Und aber ich habe mich reingekämpft und habe dann auch versucht, eben entsprechend dann auch Taten folgen zu lassen, ja.
Du warst zu der Zeit, wenn ich das richtig recherchiert habe, der zweitjüngste Geschäftsführer, denn der jüngste war Max Kotnief.
Max Kotnief, genau. Genau. Max Kotnief war damals bei Tübingen München. Ich glaube, war sogar damals noch Student, hatte damals die Geschäftsführerposition inne. Korrekt. Ja, genau so ist es.
Dann hast du es ja zumindest schon mal jemanden gehabt, wo du sagen kannst, ich bin zumindest nicht der Superlativ. Also ich bin nicht der Allerjüngste, aber trotzdem die Probleme beziehungsweise die Situation entsteht ja immer vor Ort mit einem selbst. Du kannst ja nicht sagen, guck mal nach München, da sitzt einer, der ist noch 2 Jahre jünger als ich, sondern du hast ja da mit den Leuten da vor Ort zu tun. Die Reaktion von außen, von den Fans, vom Umfeld, von der Geschäftsstelle und von den Leuten im Verein, die eine Rolle haben, hast gerade schon gesprochen. War das so ein Juckuhu, der Klotzkowski ist wieder da, oder ein Ach Gottchen, hab grad vergessen, dass es den gibt. Was will der denn wieder hier?
Sowohl als auch. Viele Sponsoren, die sich natürlich gefreut haben. Ich habe auch Kontakte nie irgendwie komplett auch verloren nach Zwickau. Ich habe damals immer schon mit vielen Sponsoren gesprochen, hatte zu vielen auch einen sehr, sehr guten Draht, zu manchen weniger, zu manchen auch gar nicht, weil dafür hat man auch eben eine Vertriebsabteilung. Und ich würde mal sagen, die Skepsis war am Anfang etwas größer.
Wie hast du dich dann reingekämpft? Also im Sport überdeckt ja das Sportliche logischerweise immer alles. Das waren jetzt aber für dich und für den FSV Zwickau auch keine rosigen Zeiten, auch nach Corona nicht. Das FSV Zwickau war immer eine Mannschaft, die gegen den Abstieg gespielt hat und die immer was im unteren Bereich der oder in der unteren Hälfte der dritten Liga zu tun hatte. Wie kann man sich so eine Gesamtstimmung dann da vorstellen mit Umbruch, mit neuer Situation?
So ein Umbruch wird ja auch immer von zwei Seiten wahrgenommen. Eben wie du sagst, einmal wird es positiv wahrgenommen, einmal wird es negativ wahrgenommen. Und das Problem war einfach zu der Zeit, und das fing einfach schon im September, fing es an, nach dem Derby-Sieg gegen Erzgebirg Aue, ging es sportlich nach und nach unten in den Keller. Und das hat natürlich auch eben dafür gesorgt, dass diese Stimmung nie wirklich gigantisch im gesamten Umfeld war. Weil wenn du dich im Abstiegskampf befindest, das macht halt eben auch sehr viel mit einem. Also das Vertriebsteam hat sich häufig auch mal blutige Nasen abgeholt, haben da natürlich dann auch versucht, andere Dinge umzustellen. Wir haben natürlich dann auch irgendwann gemerkt, Richtung Winter hin, weniger Tickets werden verkauft, die Leute wollen nicht mehr kommen. Da schlägt sich irgendwo auch so ein Gesamtkonstrukt dann aus und macht es dann am Ende natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen komme ich da auch immer auf das Thema Kommunikation. Das ist immer sehr wichtig, sich Dinge einfallen zu lassen, die Partner, Sponsoren mit an die Hand zu nehmen. Wir haben damals zu der Zeit haben wir unglaublich viele Sponsoren, Informationsveranstaltungen haben wir umgesetzt. Das war auch immer so ein Casus Knactus im Verein. Ja, Vertrag läuft aus, der FSV Zwickau steht wieder vor der Tür. Und wir haben damals haben wir auch sehr, sehr umfangreich haben wir informiert, haben uns coole Dinge einfallen lassen. Haben selbst Sponsorenausfahrten, haben mal einen riesen Bus gechartert, sind damit nach Dresden gefahren zu Dynamo, zum Sachsen-Pokalspiel, was wir gewonnen haben. Das Ligaspiel dort, ich glaube, über 0-0 gehalten oder 1-1 gespielt. Also wir haben halt immer versucht, das Beste daraus zu machen, aber eben aufgrund der sportlichen Situation hattest du nie irgendwo, so war mein Empfinden, dass wirklich alles klasse war im Verein.
Das kann man im Sport, glaube ich, auch selten haben. Also dieses 360 Grad Full Circle Zufriedenheit in einem Umfeld, wo Menschen mit Emotionen rangehen. Und das ist ja nun mal Fußball, ist es natürlich super schwer. Aber trotzdem bleibt ja so ein Gesamtgefühl. Und wenn du jetzt gerade sagst, dass man nie so richtig auf dieser Ebene war, sich zufrieden zu fühlen, wie schnell merkt man dann, okay, ich komme jetzt nicht hier an das Level dran, wo ich mich richtig zufrieden fühle, richtig aufgehoben fühle, vielleicht auch als Mensch einfach nicht hundertprozentig angenommen fühle?
Ich hatte dieses Gefühl erstmalig tatsächlich im Januar. Im Januar kam dieses Gefühl auf mit der Nachlizenzierung, wo der Deutsche Fußballbund dann tatsächlich auch mehr monetäre Leistung sehen wollte als gedacht. Wie gesagt, wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, aufgrund meines Auflösungsvertrages muss ich ein bisschen darauf aufpassen, was ich erzähle, was ich sage. Aber es kam dann tatsächlich im Januar kam dann schon irgendwie so ein bisschen auch Zweifel auf, Mensch, rückblickend, wie hat man denn gewisse Dinge geplant und gedacht, weil ich bin ja hergekommen mitten in der Saison, sind ja schon gewisse Dinge geplant worden und habe da schon irgendwie gemerkt, Mensch, das ist nicht ganz, ganz vernünftig und vielleicht hätte man nochmal die eine oder andere Schleife drehen müssen. Und im Januar, natürlich haben wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüber dem DFB, haben wir doch mal auch nochmal aufzeigen können. Wir waren wirtschaftlich leistungsfähig bis zum Ende der Spielzeit. Aber im Januar hatte ich schon ein gutes Gefühl, dass es dann einfach tatsächlich in eine ganz verkehrte Richtung geht. Und dieses Gefühl war dann, also wenn du mich nach einem Schlüsselmoment gleich fragst, sage ich, dass das verlorene Heimspiel gegen Oldenburg Mitte Januar für mich genau dieser Moment war, wo ich gesagt habe, okay, du musst langsam ab März für die Regionalliga effektiver wirtschaftlich planen und viele Baustellen in den Griff bekommen.
Das weißt du im Januar. Die Mannschaft selber spielt noch ein halbes Jahr Fußball. Du selber musst natürlich ein halbes Jahr auch Mitarbeitende und alle Leute drumherum ein bisschen weiter bespaßen. Das ist ja irgendwie auch der Job eines Geschäftsführers. Wie macht man das? Also du hast auf der einen Seite deine Arbeitsrealität, die du für dich behältst oder nur mit dem engeren Kreis besprichst, weil man will ja auch nicht die Schlagzeilen am nächsten Tag in der Lokalzeitung oder auch überregionalen Zeitung diesen lesen, nach dem Motto, wir müssen jetzt das nächste halbe Jahr mal gucken. Das sagt ja keiner öffentlich.
Nein. Ich kann mich daran erinnern, es waren im Januar dann doch, glaube ich, auch nur vor dem Oldenburg-Spiel waren es, glaube ich, nur ein Punkt Rückstand bis aufs rettende Ufer. Trotzdem waren es dann zwischenzeitlich dann eben nach dem Spiel, also wie gesagt, wenn jetzt viele dann die Statistiken lesen und sagen, ach Mensch, der Kloskowski, das, was er sagt im Januar, so schlecht war die Situation auch sportlich gar nicht. Ja, aber mein Gefühl hat es mir schon wieder gespiegelt. Wie geht man mit der Mannschaft oder generell mit der Geschäftsstelle um? Tatsächlich, indem man sich nichts anmerken lässt, indem man ruhig bleibt, indem man ansprechbar bleibt, dass man nicht zumacht. Also zumacht heißt, meine Tür stand immer offen, auch wirklich immer offen, wenn ich telefoniert habe. Bei gewissen Themen natürlich war die Tür war zu, aber ansonsten war meine Tür war immer auf. Das heißt, ich bin vorweggegangen und ich war auch immer ansprechbar. Ich war immer erreichbar. Und ich glaube, wenn man viele Partner, Sponsoren, Fans, auch Journalisten fragt, ich war immer greifbar. Hat man mich telefonisch nicht erreicht, hatte man trotzdem irgendwann im Laufe des Tages mal einen Rückruf. Und so habe ich gearbeitet und versucht, das Positive nach außen zu zeigen, obwohl ich innerlich eigentlich ein ganz anderes Gefühl hatte.
Ende Januar oder Mitte Januar war es dann der eine Punkt. Über die Folgezeit wurde es dann immer so ein bisschen deutlicher. Dann kommen ja wahrscheinlich auch die Menschen aus der Geschäftsstelle und aus dem Umfeld und auch von den Journalisten auf einen zu und sagen, ja, was ist denn jetzt der Plan? Was glauben Sie? Steigen Sie ab? Gehen Sie in der nächsten Saison in der dritten Liga an den Start oder in der Regionalliga plus die finanziellen Geschichten? Irgendwann kommt man dann ja auch ein bisschen in Erklärungsnot, oder?
Ja klar, und vor allem dann werden genau diese Fragen gestellt, die andere Vereine auch bekommen. Sie haben einen Trainer, der nicht erfolgreich arbeitet. Sie haben einen Kader, der nicht wettbewerbsfähig ist. Da werden dann auch einfach mal dann zwei Personen in der Öffentlichkeit werden dann mal auch angezählt. Das ist dann Trainer und Sportdirektor. Auch da muss man dann ein Zeichen setzen. Dieses Zeichen haben wir dann damals auch mal gesetzt, indem wir gesagt haben, dass wir die sportliche Ebene nochmal analysieren und also auf den Prüfstand setzen werden, wo wir uns dabei auch erhofft hatten, dass wir da nochmal vielleicht eine Initialzündung einfach nochmal auch dann nochmal schalten können. Und das hat ja dann tatsächlich auch, ich wollte gerade sagen, das hat etwas bewirkt, aber ich meine, wir haben dann gegen 1860 haben wir verloren, wir haben dann gegen Meppen haben wir, glaube ich, glücklicherweise noch einen Punkt geholt, dann hatten wir trotzdem 4 Punkte geholt. Und trotzdem ist das Umfeld, das war dann Mitte Februar, man guckt auf die Tabelle, es waren, ich weiß nicht, wie viele Punkte Rückstand, es waren es 3, 4, 5, 6, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Der Druck, der wird ungemein groß. Die Medien wollen wissen, Mensch, den Weg, den ihr geht, das ist doch nicht der richtige. Die Fanszene wird ungeduldig. Und natürlich bringt das dann vieles irgendwie zum Wankeln. Und dann trifft man dann auch mal Entscheidungen, wo man sich dann hinstellt und sagt, na ja, ich habe auf der Geschäftsstelle habe ich Mitarbeiter, die haben Familien, ich muss vielleicht doch auch irgendwo versuchen, alles irgendwie zu retten, weil einfach mal weiter so geht vielleicht dann doch nicht und vielleicht muss man dann auch mal eine Entscheidung treffen, auch wenn statistisch gesehen ein Trainerwechsel keinen Sinn macht. Nur wir haben damals diese Entscheidung getroffen und haben ja dann damals einen Cheftrainer, Joe Ennox, und damals den Sportdirektor Toni Wachsmuth dann beurlaubt.
Die beiden waren jetzt auch schon länger beim Verein. Das heißt, du kanntest sie auch schon aus deiner ersten Station. Wenn du denen dann gegenüber sitzt, muss man sich nochmal, also ich stelle mir solche Situationen gerne dann auch bildlich vor. Man sitzt da am großen, nicht Putin-esken, aber zumindest am großen Tisch und unterhält sich darüber oder man macht ein kurzes Meeting, beruft ein kurzes Meeting ein und dann sitzt da du. Der Aufsichtsratsvorsitzende sitzt da sehr wahrscheinlich, Joe Ennox und Toni Wachsmuth. Wie fängt man es an? Wie macht man mit dem Partner Schluss?
Ich hatte ja zwei Momente, die extrem beschissen im Verein waren, aber das war die beschissenste Situation ever. Und klar kann man immer sagen, im Nachgang macht man immer alles anders. Nur das Beschissenste ist immer, wenn du dich dort hinsetzt und das Herz eigentlich was anderes sagt. Und du musst es trotzdem tun. Das ist schon extrem hart. Und das war damals, dazu stehe ich auch, das war damals für den Verein die schlechteste Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Punkt.
Kannst du die Beweggründe aus der damaligen Zeit heute verstehen? Wahrscheinlich nicht. Du konntest sie offenbar auch damals schon nicht so hundertprozentig verstehen. Was außer wir testen jetzt mal, wie es aussieht, dass wir was anderes machen, waren damals die Begründungen?
Ich glaube, man hat sich damals auch immer viel eingeredet, ne? Ist da irgendwo vielleicht ein Knacks zwischen Trainer, Sportdirektor, Mannschaft? Man denkt und redet ja immer sehr viel. Nur ich glaube, das können Fußballmanager, können das irgendwie nachvollziehen. Und das war immer meine Meinung. Man muss im Leben, muss man Entscheidungen, muss man treffen. Hätte sich da anders entwickelt und wir hätten vielleicht doch den Klassenerhalt geschafft. Ja, dann hätten sie alle hingestellt und hätten applaudiert. Also am Ende war die Chance dann, ich will sie nicht als 50-50 bezeichnen, aber sie war schon damals für einen Verein die schlechteste Entscheidung. Und ich glaube, das wissen auch im Nachhinein, wissen das auch viele. Nur wie gesagt, man muss halt in dem Business, muss man Entscheidungen treffen und das gehört auch mit dazu. Aber es ist dann schon extrem bitter. Also ich bin dann auch halt auch ein Herzmensch. Und wenn man dann so eine Entscheidung einem mitteilen muss, du findest nie die richtigen Worte. Weil das, was du machst, ist immer, immer, immer irgendwo echt beschissen. Aber nochmal, so ist am Ende dieses Business. Du bist abgerechnet an deinen Ergebnissen. Wäre einer auf mich zugekommen, mitten in der Saison, hätte gesagt, hey, Mensch, Herr Glaskowski, Sie haben Ihren Laden nicht im Griff. Sie werden freigestellt. Aber mein Gott, dann hätte es mich damals auch erwischen können. Es ist leider so, ich bin am Ende froh, dass ich nochmal mit beiden auch nochmal in Ruhe nochmal sprechen konnte, mit dem einen ein bisschen mehr, auch persönlicher noch. Und von daher, jetzt in der Nachbetrachtung sage ich bin da mit einem blauen Auge weggekommen.
Der Verein ist, und dann spulen wir schon mal ein Stückchen bis ans Ende der Saison, nicht so wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen, denn am Ende der Saison, ja, wurde es dann etwas bitterer, auch wahrscheinlich von persönlicher Seite von dir aus. Kannst du den Moment des Abstiegs irgendwie greifen, jetzt aus heutiger Sicht?
Ja, natürlich. Also ich habe immer so ein, zwei Spiele noch in Erinnerung, wo ich mir manchmal frage, wenn das nicht passiert wäre, wie wäre es denn weitergegangen? Ich kann mich erinnern, Auswärtsspiel in Köln gegen Viktoria. Da kriegen wir in der 96. Minute das 1-1. Wir führen 2-0 gegen Saarbrücken, 10 Minuten vor Schluss und spielen 2-2. Und dann kommt noch dann das Spiel Rot-Weiß Essen, was abgebrochen wird. Was auch nochmal wieder, da stand es zu dem Zeitpunkt, ich glaube, unentschieden 1-1. Auch Spiele, wo ich sage, Essen, das wäre sehr spannend geworden. Wir waren mit 10 Mann, waren wir besser. Hätten wir da die Punkte geholt, hätten wir 7, 8 Punkte mehr geholt. Dann hättest du auch die Klasse halten können. Und davor mit den anderen Spielen, es ist am Ende, ist es so. Es war für mich, also ich war froh, dass ich irgendwann rechtzeitig damit angefangen habe, die Regionalliga zu planen. Was man aber dann irgendwo nicht ganz greifen kann, tatsächlich, und das unterschätzt man dann auch sehr, ist eben dann diesen Sprung von Liga 3 aus dem bezahlten Fußball in die Regionalliga. Was fällt alles weg? Also der neue Vermarktungsvertrag, der geschlossen worden ist, der ist von 800.000 auf 1,2 Millionen oder 1,3 Millionen Euro ist da hochgeschossen. Das heißt, ich hätte einfach mal per se eine halbe Million Euro plötzlich mehr gehabt, wenn ich drin geblieben wäre. Damit hätte ich entsprechend auch die finanzielle Lage ganz anders halten können. Ich habe gesagt, na, es kommen große Einnahmen rein, du hättest viele Positionen, hättest du ganz anders handeln können. Aber wenn du plötzlich dann dastehst und Ticketing, Merchandise geht alles runter und du hast einfach mal per se, ich sage jetzt mal, 1,5 Millionen Euro plötzlich weniger oder sogar noch mehr. Und du hast auf der anderen Seite hast du Schuldner, die dann auch nach und nach ihr Geld sehen wollen. Das ist ja dann damals, also es ist ein Pulverfass gewesen. Natürlich hat man da immer überlegt, naja, man kann mit dem einen oder anderen kann man reden, man kalkuliert sehr viel. Wir haben damals, haben wir ja auch mit einem Investor verhandelt. Natürlich wäre das aus finanzieller Sicht, wäre das irgendwie ein Strohhalm gewesen. Aber es hätte den Verein auch absolut ruiniert. Und von daher, es war dann damals tatsächlich dann auch einfach Pulverfass, was einfach dann plötzlich als besiegelt war, ist in Zwickau ein riesen, riesen, riesen Fass hochgegangen. Und das war natürlich dann schon auch für mich persönlich in der Zeit sehr schwierig, weil man dann doch auch, ich will nicht sagen, man ist nicht angefeindet worden, aber natürlich, man muss Entscheidungen, die man getroffen hat, dafür muss man sich plötzlich gerade auch man muss sich hinstellen, man muss das argumentieren. Natürlich auch, wenn viele sich hinstellen und sagen, nee, ihr habt alles richtig gemacht, alles gut, aber trotzdem bist du halt eben in der Presselandschaft, wirst du halt eben dann auch ziemlich, vorgeführt will ich nicht sagen, aber du wirst da schon auch irgendwo auf eine Art und Weise ziemlich belästigt und die werden auch Worte in den Mund gelegt, die die Presse natürlich gerne hören will. Und deswegen, es war am Ende keine einfache Zeit, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, auch die Entscheidung, die ich damals auch getroffen habe, das sage ich auch ganz bewusst so, die habe ich auch getroffen, mich an dem einen Abend dann auch hinzustellen und zu sagen, wir gehen den Weg mit dem Investor nicht, wir gehen unseren eigenen Weg, hat auch mal wieder gezeigt, wie romantisch es im Fußball zugehen kann. Mit dieser Crowdfunding-Aktion, 500.000 Euro, die vor ein paar Wochen auch generiert worden ist. Da hat sich daraus viel entwickelt. Nur trotzdem haben sich die Probleme im Kern nicht ganz gelöst. Und so haben wir es dann irgendwie zu Ende bekommen und es dann auch irgendwie geschafft. Ich frage mich bis heute, wie wir es geschafft haben. Vielleicht auch mit viel Geduld, mit viel Ruhe, auch mit viel Herzblut, es tatsächlich geschafft, irgendwie dann eine Regionalligamannschaft auf die Beine zu stellen.
Du hast die Crowdfunding-Aktion gerade angesprochen, ist ja eigentlich so seit ein paar Jahren ein relativ, naja, gängiges Mittel, klingt immer so, als ob man das mal eben so machen könnte. Als Beteiligte einer sehr großen Crowdfunding-Aktion, die wir schon in der ersten Folge besprochen haben, kann ich sagen, ist schon ziemlich Arbeit, das alles zu machen. Nimm uns vielleicht mal mit in die Zeit, wo ihr das geplant hattet. Also ihr wusstet, wie viel rangeschafft werden musstet. Ihr hattet mit Sicherheit auch ein paar Leute im Kopf. Das macht man ja dann schon bei Crowdfunding, die bei Summe XYZ vielleicht nochmal aufrunden sozusagen. Aber viel mehr hat man eigentlich zum Start ja nicht im Kopf. Oder wie habt ihr die Planung begonnen?
Na, meine Aufgabe war es zu der Zeit, ich habe tatsächlich mehr mit den Partnern und mit den Sponsoren gesprochen, weil ich habe mir damals, habe ich mir ausgemalt, wenn wir schaffen, aus den 2,6 Millionen Euro Sponsoring-Volumen vielleicht doch irgendwo 2 Millionen Euro zu halten, das war tatsächlich damals mein Ziel, weshalb ich da auch vermehrt mit diesen großen Partnern und Sponsoren gesprochen habe. Es gab damals, gab schon eine Zeit im Verein, da haben sich die ein oder anderen Personen verabschiedet, sind neue mit dazugekommen. Wir hatten dann auch zwei Personen, die aus der Fanszene mit die Verantwortung übernommen haben. Und die haben dann tatsächlich eben Hand in Hand mit der Fanszene sich diese Crowdfunding-Aktion auch überlegt. Als ich dann mal, natürlich bin ich auch informiert gewesen, aber irgendwann, ich kann mich noch an eine Sitzung erinnern, Crowdfunding-Aktion, da habe ich natürlich auch immer gedacht, na ja, in Wuppertal haben wir damals mal die Summe geschafft. Jetzt bist du, das ist jetzt nochmal eine Nummer größer. Ja, 250.000 Euro kann man bestimmt irgendwie auf die Beine stellen. Naja, und dann hat man mal philosophiert und gerechnet, wenn der Stadion ausverkauft wäre, jeder mal so durchschnittlich 50 Euro geben würde. Ja, dann landest du bei 500.000 Euro. Gut, Ziel ist 500.000 Euro. Da schluckst du erstmal und denkst du so, puh, ja, okay, gut. Das wird spannend. Aber letztendlich, und das ist eben das Besondere, das macht diesen Verein auch so aus. Der Verein hatte nie finanzielle Mittel über gehabt, um irgendwelche Investitionen zu tätigen. Ich kann nur wärmstens empfehlen, mal beim FSV Zwickau auf der Seite zu schauen, sich mit dem Legendeneck auseinanderzusetzen. Da hat die Fanszene einfach mal eben, ich glaube, damals waren es knapp 30.000 Euro, auch damals mit einer Crowdfunding-Aktion Geld eingesammelt, um ein Legendeneck auch entstehen zu lassen. Also auch Spieler, altgediente Spieler, die eben auch für den Verein etwas geleistet haben, dort zu würdigen. Man hat parallel hat man die Spieler mit eingeladen. Das ist dann schon irgendwo was sehr, sehr Besonderes. Das habe ich so auch bei keinem anderen Verein auch erlebt, dass da auch wirklich so diese Tradition gepflegt wird. Und von daher war das für mich erstmal so ein Moment, wo ich gesagt habe, 500.000 wird ein bisschen sportlich werden. Aber als die Crowdfunding-Aktion dann losging, habe ich dann schon gemerkt, Mensch, da kann was entstehen. Da kann schon was entstehen, ja.
Im Endeffekt finde ich das immer total begeisternd bei der Crowdfunding-Aktion vom FSV Zwickau, genauso wie damals in Wuppertal. Wattenscheid hat es damals zu der Zeit sogar noch vor Wuppertal gemacht und geschafft, in einer gewissen Form zumindest. Wie motiviert einen das dann vielleicht auch, wenn man sieht, dass so viele Menschen für den Verein kämpfen? Ich meine, du kommst nicht daher, ne? Also natürlich nimmt einen das emotional mit, aber es ist vielleicht nochmal was anderes, wenn man Leute sieht, die seit sie 4 oder 5 sind, zum FSV Zwickau gehen.
Ja, vor allen Dingen Menschen, die tatsächlich auch ihr letztes Hab und Gut dann auch irgendwo, ich will nicht sagen, aufs Spiel setzen, aber einsetzen, um sich letztendlich dann auch eine Dauerkarte zu kaufen. Ne? Also jeden einzelnen Euro zusammenkratzen, um irgendwo auch das zu erleben. Natürlich sind das dann meistens nicht die angenehmsten Momente, aber ich sag mal, das ist dann schon einfach gigantisch, wenn die ganze Region plötzlich hinter einem Verein steht, was vor ein paar Wochen, Monaten noch ganz anders war, weil alle waren im Zwiespalt, abgestiegen, das wird nichts mehr und nach dem Essensspiel, was abgebrochen worden ist, meine Mitgliedschaft, die kündige ich damit auch auf und hier und da. Das war ja damals ja alles im Kuddelmuddel und dann ganz plötzlich steht eine ganze Region hinter seinem Verein und macht wieder einmal das Portemonnaie auf. Und das ist einfach gigantisch. Und wenn man das einfach dann miterlebt, ich glaube, das hat mir auch in den letzten Wochen auch die Kraft gegeben, wo ich gesagt habe, Mensch, das musst du jetzt eben bis zum letzten Tag auch durchziehen und dein letztes Hemd auch für diesen Verein geben.
Du bist jetzt 1,5 Monate ungefähr raus beim FSV Zwickau. Hast du für dich ein Resümee aus der Zeit, die, wie du gerade ja sehr eindrucksvoll beschrieben hast, aus super vielen krassen emotionalen Momenten, aber natürlich auch aus wegweisenden Entscheidungen, die nicht alle zum Erfolg geführt haben, bestand? Hast du für dich ein Resümee, was du schon ziehst?
Ich glaube, dafür ist die Zeit noch ein bisschen zu kurz. Ich bin natürlich auch froh, dass ich jetzt mal auch mal wieder ein bisschen runterkomme, die Wochenende genießen kann, dass ich nicht rund um die Uhr arbeite. Also selbst die Fotos, die ich damals von mir jetzt irgendwann noch, ich weiß nicht, jetzt hatte jetzt irgendwie ein Arbeitskollege, der kam auf mich zu und sagte, guck mal, ich habe ein Foto von dir gefunden, wie du da damals aussahst. Also abgemagert und meine Augen rot angelaufen und total gestresst und bist vielleicht nur 2, 3 Stunden am Schlafen, weil du halt eben dich auch aufopfern möchtest. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Ich habe auch teilweise gar nicht gewusst, also es gab auch mal Tage, wo ich gesagt habe, nee, heute bleibst du im Bett liegen. Dann gibt es aber wieder Momente, wenn du 10 Minuten länger dann liegen bleibst, nein, gehst jetzt raus und du kämpfst, du machst weiter. Du kannst nicht aufgeben. Es ist eine Zeit, die ich hoffe, dass ich da irgendwann mal meinen Enkelkindern mal davon erzählen kann, von dieser Zeit. Habe auch sämtliche Zeitungsartikel auch bewahrt, die mich dann hoffentlich mal irgendwann in 10 Jahren auch nochmal anlächeln. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Und das Fußballbusiness ist ein sehr, sehr besonderes Business. Und jetzt hat man so ein kleines bisschen Abstand gewonnen, muss aber sagen, es kribbelt wieder leicht. Es kribbelt leicht, weil man sich doch auch wieder Gedanken macht, Mensch, was könnte dann in Zukunft auf mich zukommen? Kommt da vielleicht irgendwo nochmal ein Verein auf mich zu? Hat man nochmal irgendwo die Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen? Oder ist es vielleicht auch gut so, wie es jetzt ist?
Du hast bewusst entschieden, nicht weitermachen zu wollen. So habe ich das zumindest verstanden, dass das auch deine Entscheidung mit war. Vielleicht, ohne jetzt zu detailliert auf die Geschichte mit dem Auflösungsvertrag einzugehen, ist das aber eine Sache gewesen, die ja für alle Seiten ganz okay war, so wie sie abgelaufen ist. Ansonsten einigt man sich ja nicht auf einen Vertrag, ne? So, also, oder vertue ich mich da?
Nee, gar nicht. Also es gab ja mehrere Situationen, die mich dann auch letztendlich dazu geführt haben, diese Entscheidung zu treffen. Es gab mal einen Moment, wo ich dann mal mit einem Vorstandskollegen mal auf der Tribüne saß, abends, wohlgemerkt beim Feierabendbier, wo dann dieser Gedanke in mir aufkam, Mensch, jetzt wirst du tatsächlich in wenigen Wochen wirst du 30 Jahre jung. Ich habe nach dieser stressigen Phase, als ich gemerkt habe, nach dem Abstieg und nachdem wir in der Regionalliga auch eine Mannschaft gefunden haben, das lief alles wieder halbwegs vernünftig, habe ich diese Frage, oder diese Frage kam in mir auf, willst du jetzt so weitermachen oder willst du vielleicht irgendwo jetzt nochmal bewusst, nachdem du es vielleicht doch nochmal allen gezeigt hast, weil viele haben auch damals zu dem Zeitpunkt gesagt, naja, gut, der FSV Zwickau wird jetzt dann doch nicht mehr in der Regionalliga spielen, sondern die werden jetzt durchgereicht werden oder sie gehen doch pleite. Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir sind nicht in die Insolvenz gegangen. Wir haben uns den Arsch aufgerissen. Wir haben weitergemacht. Und das hat mir letztendlich diesen Mut gegeben, wo ich gesagt habe, naja, klar, es ist doch mal reizvoll, einen Verein von der Regionalliga in die dritte Liga zu führen. Aber, und das weiß ich ja eben auch aus meinen Erfahrungen, was dazu benötigt wird. Und das ist dann so eine Art Checkliste, die ich dann auch persönlich immer durchgegangen bin. Und ja, es ist dann am Ende so gewesen, dass ich dann für mich die freie Entscheidung getroffen habe, einfach nochmal jetzt dieses Kapitel zu beenden und einen anderen Weg zu gehen. Und diese Entscheidung ist damals, ja, ich will nicht sagen, welche Worte da gefallen sind, aber so nach dem Motto, bist du bekloppt, du kannst jetzt nicht gehen. Das kannst du jetzt nicht machen. Und das war beim zweiten Mal auch nochmal so, nein, das kannst du nicht machen. Aber dann, als dann, glaube ich, auch verstanden worden ist, dass ich das dann auch ernst meine, hat man sich dann tatsächlich auch Gedanken gemacht, weil meine Arbeitsweise auch immer sehr transparent war, war es dann tatsächlich auch so, dass man dann, natürlich, es gab so die ein oder anderen Dinge, die mussten vernünftig übergeben werden, Bankgeschäfte, Sponsoringaktivitäten, vieles, vieles mehr, verwaltungsorganisatorische Dinge, aber deswegen war es dann am Ende doch vielleicht dann auch so, dass man dann auch meinem Wunsch nachkommen konnte und dass man dann Ende August den Vertrag dann auch aufgelöst hat. Ja. Wozu ich auch, oder wofür ich auch unglaublich dankbar bin, weil ich glaube, hätte ich jetzt noch ein halbes Jahr länger dort gearbeitet, ich glaube, ich wäre auch dann vielleicht nicht mehr mit so viel Herzblut dabei gewesen. Weil wenn man dann noch im Kopf irgendwie auch weiß, okay, es geht jetzt irgendwann, endet dieses Kapitel, bin ich immer ein Freund davon, auch direkt eine Lösung zu finden. Und deswegen bin ich da auch dem Aufsichtsrat und Vorstand bis heute sehr, sehr dankbar, dass wir da auch wirklich einen schnellen Weg finden konnten für meinen Abschied.
Jetzt musst du aber, wenn du es die ganze Zeit so anteaserst, auch nochmal erzählen, was es denn dann jetzt geworden ist. Also die Trennung, ich mache die ganze Zeit irgendwelche Beziehungsmetaphern, aber die Trennung ist jetzt durch, aber du hast schon wieder eine neue. Wie sieht's denn jetzt aus? Also bei Transfermarkt bist du vereinslos.
Oh, ich bin auf Transfermarkt. Sehr gut. Also ich bin jetzt seit dem 1. September bin ich COO bei einem in Zwickau ansässigen Unternehmen, bei der Comedia Konzept. Comedia Konzept ist ja für die Errichtung, Verwaltung von Stadtmöbeln und von Außenwerbung verantwortlich. Was dann tatsächlich, da schließt sich auch wieder so ein kleiner Kreis, Thema Vermarktung auch mit beinhaltet. Also ich bin letztendlich natürlich jetzt nicht mit in der Vermarktung mit dabei. Ich bin eher tatsächlich dafür da, Gedanken zu machen, strategisch, wie können wir das Tagesgeschäft der Comedia, wo können wir es hinrichten? Gehen wir mehr Richtung Agenturgeschäft? Was gibt es vielleicht noch für Medien, die wir irgendwo mit beackern könnten, implementieren, aufkaufen könnten? Das ist tatsächlich mein tägliches Du und kann sagen, die Umstellung ist schon für mich sehr, sehr krass, auch bis heute noch, weil tatsächlich kommst du wieder morgens ins Büro, es ist wieder alles sehr ruhig, du stehst nicht in der Verantwortung. Das ist mal auch mal sehr schön. Freue mich aber eben, das ist auch normal, ich bin jetzt auch in der Einarbeitungsphase, ein cooles Unternehmen mit sehr, sehr viel Potenzial, aber, und das, da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, weil du sagtest, Transfermarkt vereinslos, wenn das Telefon nochmal klingeln sollte, dann bin ich auf jeden Fall gesprächsbereit für andere Vereine.
Und das wäre jetzt etwas, was sich wieder in den Westen führen würde, oder ist das komplett offen, dass du für dich sagst, ich mache, keine Ahnung, nur NRW, nur Ostdeutschland, ich mache nur dritte Liga, ich mache nur, keine Ahnung. Also man hat ja im Kopf, du musst den Verein jetzt nicht nennen, aber ne, man hat ja im Kopf so das perfekte Match sozusagen im Kopf, das, was passen würde. Kein Wunsch, sondern das, was passen würde. Wie sieht das ungefähr für dich aus? Also welcher Verein könnte dich noch anrufen?
Schalke hat leider nicht angerufen.
Ja, schade.
Schade. Ich bin da sehr offen. Ich will da jetzt nicht irgendwie arrogant wirken. Nur man muss natürlich aufpassen. Das haben viele Trainer hier in der Region, dass sie vom Ostverein zu Ostverein wechseln. Das ist so etwas, wo ich gesagt habe, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Obwohl ich mich hier sehr, sehr heimisch fühle, aber tatsächlich könnte ich jetzt hier in der Region also zu keinem Verein gehen. Es gibt vielleicht einen Verein, ich sage jetzt mal RB Leipzig, könnte mich sehr reizen, weil ich das auch sehr interessant finde, auch mal für so einen Verein zu arbeiten. Bin da aber komplett offen. Also selbst Österreich, Schweiz, dadurch, dass meine Mutter ja aus den Niederlanden stammt, also selbst das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin da sehr frei in diesen Gedanken. Aber natürlich, ich habe jetzt im Westen, habe ich jetzt in einem oder anderen Verein, habe ich jetzt erlebt. Ich war jetzt oben im Norden bei St. Pauli. Ja, ich glaube, im Süden gibt es auch so die einen oder anderen Fußballvereine. Lebensqualität, bayerischen Raum, auch sehr spannend. Also von daher ist da vieles sehr reizvoll. Aber das Umfeld muss am Ende natürlich auch mitspielen. Und die ganzen Strukturen und natürlich auch die Philosophie eines Fußballvereins, wo will man hin, wo will man sich weiterentwickeln, weil das ist auch immer sehr, sehr wichtig und entscheidend, ab einer gewissen Position, die man damit begleiten soll.
Aber die Liga wäre dir jetzt erstmal nicht egal. Dir geht es mehr um die Geschichte, die möglich ist, ne? Also du könntest dir von Regionalliga, Dritte Liga bis höher vorstellen, da nochmal einen ähnlichen Posten zu übernehmen wie bei Zwickau oder auch wie damals beim WSV.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal so überlege, klar, durch meine Geschäftsführerposition in der dritten Liga kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, bei einem ambitionierten Regionalligisten mit in der Verantwortung zu stehen, ob das irgendwo komplett der einzige Geschäftsführer ist oder ob es vielleicht der Geschäftsführer Marketing, Vertrieb ist, dem bin ich offen. In der Regionalliga würde ich aber Und auch in der dritten Liga würde ich jetzt zum Beispiel so ein Ressort wie Marketing, Vertrieb würde ich nicht mehr machen wollen, durch eben meine Positionierung des Geschäftsführers. Zweite Liga Richtung Marketingleiter, Vertriebsleitung, das kann ich mir wiederum auch sehr gut vorstellen. Und Bundesliga, dem bin ich offen. Da kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, wieder in der Vermarktung zu arbeiten, dort zum Beispiel auch irgendwo ein Team zu leiten, um für ein Ressort verantwortlich zu sein.
Fühlt man sich bei dir, das wird ja jetzt nicht so gewesen sein, dass du keine Angebote bekommen hast. Ich denke mal, das Fußballbusiness insofern ist relativ klein, als dass man dann auch nach dem Ende wahrscheinlich 1, 2 Wochen später oder schon eine Stunde nach der Verkündung, ich weiß es nicht, Anrufe bekommt oder Mails bekommt, die einen vielleicht nochmal reizen könnten. Musstest du da wem absagen? Hast du für dich da auch eine Zäsur erstmal machen wollen und erstmal beim neuen Arbeitgeber ankommen?
Naja, tatsächlich hatte ich drei konkrete Angebote will ich nicht sagen. Ich hatte Anfragen. Lass es mal Anfragen. Anfragen hatte ich vorliegen, tatsächlich. Aus dem Westen hatte ich eine Anfrage vorliegen. Ich hatte aus dem badischen Raum hatte ich eine Anfrage. Und ich hatte auch eine Anfrage aus Berlin. Muss dafür sagen, Berlin ist nicht meine Stadt. Deswegen war Berlin sofort raus. Hat man auch gar nicht groß gesprochen. Eine Anfrage hat sich leider nicht so ganz so verifiziert, dass man so in dieses Gespräch kam. Mensch, lass uns mal weiter austauschen, lass uns mal kennenlernen, will ich jetzt nicht sagen, weil man kannte sich schon. Da habe ich aber gemerkt, naja, die Position, die mir da angeboten wird, das ist nicht die Position, die ich reiz, weil wenn man dann schon irgendwo die Möglichkeit hat, beim ambitionierten Regionalligisten irgendwo, ja, also wenn sich diese Personen vorstellen können, einen zu holen, dann will man da auch irgendwo mit in der Verantwortung und gewisse Dinge auch, will man schalten und walten und nicht irgendwie nur ein kleines Ressort leiten. Deswegen habe ich da relativ zügig auch absagen müssen. Und tatsächlich das aus dem Badischen, das war am Ende dann auch nicht gerade sehr lukrativ. Und ich muss dazu sagen, ich hatte tatsächlich dann auch relativ zügig, hatte ich dann schon einen Anruf bekommen von jemandem, der mich wiederum vermittelt hat zu Comedia Concept. Ich hatte mich da relativ zügig, auch relativ schnell mit dem damaligen oder mit dem jetzigen Geschäftsführer, mit dem Herrn Neef auch getroffen und hatte da auch sofort dieses Gefühl, Mensch, du fühlst dich hier in der Region sowieso sehr wohl. Du kannst diesen Aspekt der Vermarktung kannst du treu bleiben. Du gehst in die freie Wirtschaft. Natürlich, freien Wirtschaft verdienst du noch mal das eine oder andere mehr. Das mache ich auch kein Hehl raus. Und die Position ist natürlich auch sehr interessant, zumal man da auch in den nächsten Jahren mitwachsen kann und dann tatsächlich auch irgendwo mal ganz weit oben bei einem so einem Unternehmen auch stehen könnte. Also von daher, das waren damals diese Beweggründe. Und ich habe dann damals auf meinen Bauch entschieden. Mein Herz hat immer gesagt, du musst zurück in den Fußball, aber ich habe dann gesagt, nein, es ist, glaube ich, besser, wenn du jetzt mal einen anderen Weg einschlägst und einfach mal guckst, was dieser Weg einen so bringen wird.
Marvin, ich danke dir für die Offenheit. Wir biegen ein in die letzten paar Minuten dieses Podcasts für ja viele Stories, die du erzählt hast. Das ist ja quasi so das erste Mal, dass du jetzt im Podcast sehr ausführlich auch über deine Vita. Es klingt immer krass, wenn man das mit 30 sagt, aber du hast einfach auch schon sehr viel gemacht. Deswegen kann man auch schon jetzt einen Podcast dazu machen, ohne dass es komisch wird. Danke dafür auf jeden Fall, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, das ist sehr cool, dass du das gemacht hast. Ich habe zum Abschluss noch eine wichtige Frage, die ich allen Gästen stelle. Die müssen wir auch noch kurz klären. Ich befürchte, ich weiß, wie du sie beantwortest, aber ich stelle sie trotzdem. Wer ist der GOAT? Wer ist der Greatest of all time? Ich muss dazu sagen, ich frage diese Frage natürlich auch, um die fußballerischen Qualitäten der Menschen, die du kennengelernt hast, abzufragen. Aber meistens sind es ja dann doch die, die für einen ganz persönlich die GOATs sind. Also der liebe Falk, der hier mal zu Gast war, hat zum Beispiel Ennard Deeds genannt. Wer ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du denkst jetzt, dass ich irgendwie Richtung King antworte. Ja, habe da auch lange überlegt. Natürlich, King ist schon auch sehr besonders, eben aufgrund seiner Erfahrung. Muss dazu sagen, ich würde da jetzt mal was anderes mal sagen und würde tatsächlich Richtung Yannick Vogt gehen.
Okay.
Noch unbekannt. Er ist noch unbekannt, war aber damals, es ist immer noch ein talentierter Spieler, hat tatsächlich, und deswegen ist er für mich ganz weit oben, hat ein Angebot vom FC Bayern München abgeschlagen, um beim FSV Zwickau zu bleiben. Ja, Entscheidung, die mich auch sehr berührt hat, weil er eben gesagt hat, Mensch, der Verein ist in einer so schwierigen Situation, ich stelle mich der Verantwortung und ich bin dankbar, dass ich hier in der Region bleiben darf. Er kommt ja hier aus der Region. Und er darf hier weiterspielen und er unterstützt auch weiter den Verein. Also von daher antworte ich nicht so, wie du es gedacht hast, sondern schmeiße Yannick Vogt rein und dicht gefolgt aber vom King.
Und hast uns damit natürlich nochmal eine neue Anekdote geliefert. Das ist wunderschön, dass du, wie gesagt, auch so offen warst, was das Ganze angeht. Ja, Marvin, ich danke dir und ich hoffe ganz einfach, dass wir uns sowieso nochmal persönlich sehen, das ab von diesem Podcast in nächster Zeit. Aber ja, wenn du nochmal was zu erzählen hast oder die nächste Station bei dir ansteht, dann sprechen wir auch noch mal in diesem Podcast. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Nächste Folge Fuppes und Rap folgt sicherlich bald. Macht's gut und bis dann.